Wenn du deine wertvollen Ziele erreichen und ein Leben in Balance führen möchtest, dann bist du hier genau richtig. Bei WinMental mit Lebensfreude Grenzen überwinden. Ein Podcast von und mit Yvonne Date. Hallo und herzlich willkommen bei WinMental. Heute habe ich im Interview Philipp Hack. Er wurde im Dezember Zweiter beim Paragliding Superfinal in Mexiko und ich finde, er hat doch einige interessante Tipps mitgebracht. Ich wünsche dir viel Spaß beim Interview.
Hallo Philipp, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst für ein Interview.
Hi Yvonne, ja, auch Dankeschön für deine Zeit.
Sehr gern. Ja, was mich am Anfang immer sehr interessiert, seit wann fliegst du denn eigentlich?
Ich habe, also selber geflogen bin ich mit 14, habe ich den Schein angefangen und dann mit 16 gleich Prüfung abgelegt, alles. Aber ich bin mit 6 bin ich zum ersten Mal bei meinem Dad mit dem Tandem mitgeflogen.
Okay, und hat dich dann gleich fasziniert, dass du gesagt hast, okay, das möchtest du auch machen?
Ja, ich bin damit aufgewachsen, von klein an war immer mit dabei, hatte dann auch Lenkdrache und alte Gleitschirme zum Aufziehen, bin immer auf der Wiese gestanden und war eigentlich schon immer klar, dass ich dann auch irgendwann mal selber fliege.
Okay, wie lang ist das jetzt ungefähr? Also seit wie vielen Jahren fliegst du dann selber?
Seit 13 Jahren jetzt dann.
13 Jahre,
Genau.
Und wo ist denn so dein Heimatfluggebiet? Also wo hast du denn das Fliegen gelernt?
Ich habe an der Winde, habe ich Gleitschirmflieger gelernt, bei uns auf der Schwäbische Alb. Mhm. Und bin jetzt aber auch ab und zu im Schwarzwald unterwegs. Ich wohne gerade so zwischendrin, kann dann auf der Schwäbische Alb an der Winde fliegen oder auch in Schwarzwald gehen. Mhm. Gerade Kandel oder sowas, aber jetzt in der letzten Zeit dann auch zum Freifliegen eher weniger wurde dann.
Okay. Und du bist ja dann auch relativ schnell gleich mal zum Wettbewerbsfliegen gekommen, denke ich.
Ja, ja. Es war, ich glaube, mit 15 hat mich im Flugauftrag mit dem Achim Joos bin ich bei der Junior Challenge, durfte ich dann ein bisschen mitschnuppern. Und mit 16 bin ich dann auch gleich nach dem B-Schein, habe ich den dann gleich gemacht und bin dann bei der Junior Challenge mitgeflogen. Und damals war meine Intention eigentlich, ich möchte Strecke fliegen und bei der Junior Challenge und Wettbewerb fliegen kann man viel lernen. Und ja, ich glaube, da bin ich hängen geblieben.
Beim Wettbewerbsfliegen?
Genau.
Ja. Warum bist du beim Wettbewerbsfliegen hängen geblieben? Ich meine, Streckenfliegen ist ja auch ganz nett.
Ja, es hat sich dann recht schnell einfach eine Community gebildet mit Freunden und hat immer Anlaufstelle gehabt, auch wo man hingehen kann zum gemeinsamen Fliegen. Und das Lernen, das geht so schnell im Gegensatz zum Streckenfliegen, was ich finde. Wenn ich jetzt beim Wettbewerb einen Fehler mache, dann zeigen mir 100 Piloten, wie man es besser machen kann. Mhm. Das war eigentlich so, was mich an dem Wettbewerbsfliegen immer so fasziniert.
Mhm. Meinst du, dass Streckenfliegen und Wettbewerbsfliegen sich gegenseitig ausschließen? Also, weil viele machen es ja wirklich so, die sagen, okay, sie fliegen jetzt einfach Strecke und keine Wettbewerbe und die anderen sagen, sie fliegen nur Wettbewerbe, aber keine Streckenflüge. Schließt sich das irgendwie gegenseitig aus, oder?
Ich glaube, das kommt darauf an, wie intensiv man das macht. Also wenn einer sagt, er geht auf Streckejagd, der hat natürlich das Wetter ganz anders im Blick und schaufelt sich dann vielleicht die gute Tage im Jahr frei. Und auf der anderen Seite, so mache ich es eher. Ich schaue, welche Wettbewerbe ich im Jahr fliegen möchte und schaufel mir die dann frei. Ich glaube, dass wenn man es, je intensiver es macht, desto schwieriger wird es auch. Klar, dann auch mit Job und allem ist das, glaube ich, ganz individuell. Aber wenn man beides moderat macht, denke ich, passt es ziemlich gut zusammen.
Mhm. Meinst du, dass sich das vielleicht auch gegenseitig sogar befruchtet? Also, dass es vorteilhaft wäre, beides zu machen?
Klar. Also ich habe es ja vorhin schon gesagt, beim Wettbewerb lernt man einfach so viel und da kann man so viel auf Strecke fliegen, übertragen. Das kann eigentlich nur einen weiterbringen. Aber auch beim Streckefliegen, wenn man sich auf sich alleine gestellt ist, nimmt man so viel mit, was man dann auch im Wettbewerb wieder anwenden kann. Mhm. Wenn man dann zum Beispiel gerade mal jetzt dann doch denkt, okay, ich möchte mal alleine was probieren und es geht dann auf, freut man sich natürlich umso mehr.
Ja. Ja, du bist jetzt auch schon seit 2018 in der Nationalmannschaft und wurdest jetzt im Dezember Zweiter beim Superfinal, PwC Superfinal in Mexiko. Also dazu auch nochmal herzlichen Glückwunsch.
Okay.
Ja, was motiviert dich so dabei zu bleiben und dich immer wieder zu verbessern?
Die Verbesserung, die ist beiläufig. Also was mich motiviert, dabei zu bleiben, ist einfach die Community, die Freude am Wettkampffliegen. Und auch doch immer wieder die neue Orte von der Weltcups. Man kommt in der ganzen Welt rum. Und das ist auch das, was mich antreibt. Da gebe ich ja gern mein Urlaub dann dafür her.
Mhm. Wie bereitest du dich denn auf so einen Wettbewerb vor? Schaust du dir vorher im XC an, welche Strecken werden denn in dem Gebiet geflogen? Oder wie bereitest du dich vor auf so ein Rennen?
Ich gehe an sich relativ unbereitet dorthin, weil wenn ich mir Strecke angucke, wenn ich vom XC-Track oder egal was, irgendwelche Route angucke, dann habe ich schon mal dann schränke ich mich schon mal ein in meiner Meinung. Und wenn ich dann beim Flieger bin, denke ich, der ist letztes Mal in diese Richtung geflogen, dann muss ich da auch hinfliegen. Wenn ich dann aber im Wettbewerb oder dann vor Ort bin und intuitiv entscheiden kann, was jetzt die bessere Entscheidung ist, denke ich für mich, dass ich besser unterwegs bin, wie wenn ich mich schon auf irgendwas einlasse und mir dann vielleicht schon im Unterbewusstsein schon irgendwelche Meinungen abhole.
Ja, deine Ergebnisse geben dir ja recht mit dieser Vorbereitung. Also es scheint ja zu funktionieren. Wie triffst du denn dann deine Entscheidungen in der Luft? Also du sagst jetzt so ganz intuitiv, Intuition ist ja auch irgendwo so Erfahrungswissen, was wir abgespeichert haben aus der Vergangenheit. Aber wenn du dann so in dem Wettbewerb drin bist, worauf achtest du oder wie triffst du da deine Entscheidungen, was jetzt die beste Route ist?
Also früher habe ich öfters mal nicht wie der Pulk entschieden und das kann sich ganz gut aufgehen, aber die Chance, dass es immer gut aufgeht, ist dennoch gering und deshalb entscheide ich erst immer mal auf Sicherheit. Mein Ziel ist eigentlich immer, dass ich ins Ziel kommen möchte, egal wie lange ich brauche. Und anhand von diesem Punkt kann ich schon mal sagen, okay, was ist jetzt die sichere Option, wenn ich irgendeine Entscheidung treffen muss. Das ist so der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist dann auch, was macht die Gruppe? Mhm. Kann ich da jetzt mitgehen? Will ich da mitgehen? Oder lasse ich sie erstmal ein bisschen vor? Oder nehme ich lieber eine andere Route? Ich sage immer so, ich kann gerne mal um die 30 Grad abweichen von der Route. Dann kann ich immer noch sagen, okay, das geht sich jetzt nicht auf. Ich kann zurück zur anderen Route vom Pult gehen.
Mhm. Okay. Und bereitest du dich auch irgendwie mental auf so ein Rennen vor? Also mental, gehst du die Routen vielleicht vorher irgendwie durch und sagst dir, okay, hier könnten vielleicht Lehgebiete sein oder
also da könntest du. Ich schaue mir auf jeden Fall die Route an, das auf jeden Fall, auch beim Briefing. Da bin ich dann aber so, dass ich, wenn das Briefing um ist, eigentlich sofort immer auch der Startplatz oder da, wo dann die ganzen Leute stehen, auch eher weg bin. Ich gucke mir dann an, wo ich hinfliegen muss, wo vielleicht auch ein paar Routen entstehen könnten. Aber da wieder gleiches Spiel. Ich möchte mich da nicht zu arg damit befasse, weil in dem Moment, wo dann jeder sagt, wir müssen auf jeden Fall in diese Richtung fliegen oder über diesen Kamm, egal was, schränkt es mein Meinungsbild in der Luft dann schon wieder ein. Mhm. Und deshalb sage ich da mir auch wieder lieber in der Ist-Situation das beurteile, wie wenn ich davor schon irgendwie eine Entscheidung vielleicht schon getroffen habe, was auf dem Boden dann schon passiert ist. Mhm. Und das ist eigentlich, wo ich mich dann eher von anderen Leuten distanziere und mir dann meine Route anschaue, wo ich hin muss und den Rest dann eigentlich in der Luft mache.
Ganz spontan.
Genau.
Ja. Machst du dann regelmäßig Debriefings, also dass du dir dann hinterher anschaust, was war gut, was war schlecht, wo hätte ich besser aufpassen sollen?
Das mache ich meistens, wenn ich einschlafe. Okay. Also irgendwie kurz, wenn ich dann im Bett liege und klar, man regt, wenn dann was irgendwie schlecht gelaufen ist und man steht dann am Landeplatz, dann regt man sich dann natürlich drüber auf. Aber so die konstruktive, das konstruktive Nachdenken, dann mache ich meistens dann in Ruhe, wenn ich mich dann auch wieder abgekriegt habe oder ja. Und dann bin ich da immer sehr fokussiert drauf, was war mein Fehler. Also jetzt nicht irgendwie, ja, da war jetzt gerade Schatten drin oder dann habe ich, wenn Schatten irgendwo in einem Gebiet drin war, dann habe ich meinen Fehler vorhin schon begangen, dass ich in das Schattengebiet reinfliege. Und da versuche ich immer, den Fehler auf mich zu produzieren, dann, was ich falsch gemacht habe.
Was dein Anteil daran war. Ich meine, das Wolkenkommen, genau. Da können wir nichts dagegen machen, aber vielleicht hättest du vorher eher erkennen können, okay, stopp, da kommt eine Wolke, ich parke jetzt einfach mal irgendwo in der Sonne und warte, bis die Wolke durch ist.
Genau.
Mhm. Okay. Ja, also beim Rennen, das wird ja auch manchmal etwas stressig, also gerade wenn so viele Piloten im Pulks beieinander sind. Ich habe auch das Gefühl, dass in den letzten Jahren die Pulks immer größer werden, also dass da immer mehr Piloten irgendwie drin sind. Und das kann schon mal manchmal etwas stressig sein. Wie gehst denn du mit solchen Situationen um?
Ja, also die Pulks werden nicht größer vom Volumen, sondern nur von der Dichte. Also die Thermik wird dadurch nicht größer. Aber das war jetzt in Mexiko auch auffällig, dass die Pilote doch immer weniger Angst davor haben, auch mit Abstand wird es immer geringer. Da gab es schon auch ein paar Stresssituationen, aber da ist mir dann selber aufgefallen, da habe ich laut zu mir gesagt, boah, nee, das gebe ich mir nicht. Und dann gibt es auch noch eine andere Thermik, die hochgeht.
Ja, also
die Stresssituationen, die gibt es eigentlich immer nur vorm Start. Und ja, da gibt es ja trotzdem, am Start ist jetzt nicht alles verloren, wenn man dann nicht als Erster oder als Oberster dann startet.
Okay, also du gehst dann eher raus aus dem dichten Pulks und suchst dir eine andere Thermik, wo weniger Piloten sind?
Also in Extremsituationen, ja. Ja.
Mhm. Okay.
Sonst bin ich da relativ stressresistent, was das angeht.
Okay. Du hast gerade gesagt, also es ist ja noch nicht alles verloren. Also mir passiert es dann auch manchmal bei Wettbewerben, dass ich dann eben mir eine eigene Thermik suche und dann vielleicht woanders hinfliege, gerade wenn ich vielleicht noch eine Stunde Zeit habe, bis der Start losgeht. Und dann ist mir aber auch schon mal passiert, dass ich dann keine Thermik mehr gefunden habe und dann ein bisschen tief war und dann zum Startzeitpunkt halt wieder tief zurückgekommen bin und dann halt eine der tiefsten war vielleicht und dann erstmal wieder Höhe machen musste. Kennst du sowas auch und wie gehst du denn mit solchen Situationen um, wenn dir das dann auch passiert?
Ja, also man sagt ja immer, man kann ein Rennen nicht am Start gewinnen, aber man kann es verlieren. Mhm. Da ist schon was dran. Wenn man den Start jetzt nicht komplett verkackt, dann hat man trotzdem immer noch die Chance, wieder aufzuholen. Gerade am Anfang gibt es auch meistens keine Leading-Punkte und es sind ganz, ganz viele Piloten vor einem, die einem auch die Linie zeigt. Und dann schaue ich halt einfach, okay, ich habe bei mir im Gerät drin, wie viel Prozent vom Task mir fliegt. Und wenn ich dann sehe, okay, es sind noch 95% zu fliegen, dann bin ich da eigentlich auch sehr gelassen, was das angeht. Weil das Rennen ist dann in der End of Speed zu Ende.
Das finde ich jetzt gerade eine interessante Einstellung, noch 95% zum Fliegen. Welches Gerät hast du, wo das anzeigt?
XC-Track kann das anzeigen.
Ah, okay. Dann darfst du mir das mal zeigen bei Gelegenheit.
Gerne. Und das ist auch ganz geschickt, weil es gibt ja die Verteilung der Leading-Punkte, die verfällt ja in einer Kurve. Mhm. Und dann kann man dadurch auch dann schauen, okay, jetzt ist eher ein Moment zum Pushen, Angreifen, weil es gerade viele Leading-Punkte gibt. Oder am Ende vom Task ab 80%, jetzt heißt es dann auf Sicherheit gehen, am besten im Pulk oben sich zu positionieren, dass man dann zur richtigen Zeit in Ender Speed pushen kann.
Okay, das klingt jetzt echt spannend. Also das darfst du mir zeigen, das werde ich mir auf jeden Fall aufschreiben. Sehr spannend. Genau. Jetzt ist es auch manchmal so, dass sich die Flugbedingungen auch während des Fluges dann ziemlich verändern können. Also letztes Jahr, ich kann mich an 2, 3 Wettbewerbe erinnern, wo ich dabei war, wo dann echt extrem viel Wind war, wo ich dann für mich auch entschieden habe, okay, also hier ist mein Limit erreicht, ich gehe jetzt landen. Wie sieht denn dein persönliches Risikomanagement aus? Wie gehst du denn damit um, wann du entscheidest, okay, jetzt passt es für mich nicht mehr, ich melde jetzt vielleicht Level 3 und gehe landen?
Ich war Gott sei Dank noch nie in der Situation, dass ich jetzt irgendwie gesagt habe zu mir, das ist mir jetzt echt zu viel, ich gehe landen. Mhm. Vielleicht auch aus dem Grund, wie ich es vorhin gesagt habe, meine erste Option, wenn ich oder mein erster Gedanke, wenn ich eine Entscheidung treffe, ist, was ist die sicherere Route oder was ist die sicherere Option? Vielleicht hängt das mit dem zusammen. Und mit dem Levelfunke, da bin ich jetzt ganz schlecht. Sowieso auch im Submarine, da kann man nicht mehr noch funken.
Okay.
Aber ich denke, ja, es kommt immer auf die Situation an, wie man sie einschätzt. Ich habe jetzt in den letzten Jahren auch gemerkt, okay, ich kann mich noch daran erinnern, das war 2012 an der Bavü, da hat es ein bisschen genieselt, dann habe ich zu mir gesagt, okay, ist mir zu gefährlich, ich gehe landen. Und das waren einzelne Tropfen, die runterkamen. Und da entwickelt man sich dann schon auch weiter. Das würde ich heute wahrscheinlich jetzt nicht mehr machen, dann, weil ich es auch einfach besser abschätzen kann.
Okay, also es hängt dann schon auch irgendwo mit der eigenen Erfahrung zusammen. Sind die Bedingungen noch für mich gut oder nicht? Und ja, du hast jetzt inzwischen schon recht viel Erfahrung, also dann kannst du das auch gut einschätzen.
Ja, und auch der Vorteil gerade beim Wettbewerb ist dann auch, man sieht andere. Einfach, wenn jetzt starker Wind kommt und man sieht, die verbläst es unter, dann vermeidet man solche Situationen einfach. Mhm. Vor 2021, ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, da war das Superfinal in der Schweiz, in die Sentis. Das ist für mich ein Thema. Ich war dort zweimal, ich habe zweimal gesagt, ich möchte da nicht mehr hingehen. Und deshalb habe ich da für mich auch gesagt, ich möchte zum Superfinal gehen, das ist mir zu gefährlich. Mhm. Deshalb habe ich da gleich gar nicht dran teilgenommen, um der Situation aus dem Weg zu gehen.
Okay, also du hast schon auch immer, also hast du es vorhin auch schon gesagt, das Sicherheitsbewusstsein im Kopf, also wie kannst du eine sichere Route fliegen, wie kannst du sicher ins Ziel kommen, und das bedeutet dann wahrscheinlich auch, dass du halt nicht ins Lee fliegst oder versuchst, große Lee-Gebiete zu umfliegen.
Genau.
Mhm. Ja. Okay. Hast du irgendwelche speziellen Routinen, die dir helfen beim Wettbewerb? Also irgendwelche Morgen- oder Abendroutinen oder vielleicht auch Startvorbereitungsroutinen?
Ja, Abendroutine beim Wettbewerb ist meistens ein Bier.
Okay.
Ja, nee, sonst mir steht ja jetzt nicht der Wettbewerb im Vordergrund, sondern einfach das Beisammensein. Das sind eigentlich immer coole Leute mit unterwegs, und deshalb lieber die Zeit mit denen genießen. Okay. Das steht im Vordergrund.
Du hast jetzt auch gesagt, du hast einen Submarine. Mhm. Was meinst du, bringt das viel im Wettbewerb, so ein Gurtzeug zu haben? Ich meine, es ist ja schon extrem aerodynamisch.
Es wird sicherlich was bringen, oder es bringt sicherlich was, aber es bügelt nicht den Pilotenfehler aus. Mhm. Also da, was ein, wenn jemand eine falsche Entscheidung trifft, das holt er nicht mehr aus durch das Gurtzeug. Und vor allem, wenn es dann alle anderen fliegen, dann gleicht sich das sowieso wieder aus. Mhm. Aber es bringt einen Vorteil, auch gerade im Gas, dann wird alles nochmal stabiler, die das Hin- und Herpendeln ist einfach nicht mehr so stark.
Okay.
Was dann wiederum auch Leistung bringt. Dann.
Und wie ist das? Also ich habe halt die Piloten, die ich bisher mit dem Submarine fliegen gesehen habe, die sind ja doch ziemlich eingepackt und es ist schwierig, an die Instrumente irgendwie hinzukommen. Wenn man jetzt im Instrument irgendwie was falsch eingestellt hat oder vielleicht mal weiterschalten muss, das stelle ich mir jetzt gerade bei dem Gurtzeug ein bisschen schwierig vor.
Ja, also man braucht seine Zeit, man kann den Reißverschluss aufmachen, dann kann man es bedienen alles, das ist kein Problem. Würde ich jetzt aber nicht in der Thermik machen wollen. Mhm. Und ich habe mir jetzt speziell auch eine Brille gekauft, da ist XC-Track in der Brille drin. Das heißt, ich habe meinen XC-Track direkt im Sichtfeld. Das finde ich auch, bringt einen riesen Vorteil.
Was ist das für eine Brille?
Das ist eine ganz normale Sportbrille. Da gibt es so einen Aufsatz, wo man dann das übertragen kann. XC-Track dann.
Aha, okay. Gut.
Genau. Und da kann man dann auch ganz normal wie bei XC-Track die Widgets hinzufügen, was man möchte. Und der Vorteil ist dann auch, man muss nicht immer in das kleine Fenster reinschauen beim Submarine, sondern man hat es immer im Sichtfeld oder seitlich vom Sichtfeld.
Und wie ist es dann? Also manchmal hat man ja, also wenn ich jetzt Instrumente habe, dann blendet es ja oft, dass ich es nicht lesen kann. Und wie ist es jetzt, wenn das in die Brille projiziert? Wie ist es mit Sonne und ist das immer sichtbar? Oder
das ist immer sichtbar, ja. Das ist an sich kein Bildschirm, sondern das sind nur Zahlen, die dann direkt in der Luft quasi stehen dann.
Mhm. Okay.
Genau.
Klingt ja auch spannend, muss ich glaube ich auch mal ausprobieren. Ich kriege hier lauter neue Tipps, super. Ich hole ich öfter ins Interview. Ja, du hast auch gesagt, für dich ist es rundherum einfach wichtig beim Wettbewerb, so die Gemeinschaft, die Community. Wie ist es so mit der Landschaft? Kannst du die während so einem Wettbewerbsdurchgang auch genießen, dass du die Landschaft in Mexiko genießen kannst? Die ist ja bestimmt auch ganz faszinierend. Mhm.
Teilweise, ja, es kommt immer auf, also mir ist aufgefallen, ich hatte das auch mit dem Stefan Bernhard davon, gerade im Wettbewerb, da bin ich ziemlich arg im Tunnel und dann muss ich mir ab und zu mal wieder bewusst werden, an so Gleitstrecke, okay, jetzt einmal Rundumblick, Aussicht genieße und dann kann es auch wieder weitergehen. Das muss ich auch noch ein bisschen lernen, dass ich nicht immer zu arg im Tunnel dann drin bin, auch mal auf Gleitstrecke mal oder egal wann, die Landschaft genieße. Ich habe das dann auch angefangen, bin teilweise früher gestartet und mal einfach in eine andere Richtung und habe mir die Gegend angeschaut, weil sonst geht man nach ein oder zwei Wochen Wettbewerb nach Hause und denkt sich, ich weiß gar nicht, wo wir rumgeflogen sind. Und das wäre dann auch schade.
Ja, gerade wenn man in so tollen Ländern unterwegs ist.
Genau. Genau. Aber es gibt immer wieder so Momente, da schaut man dann durch Zufall in die Ferne und dann sieht man, ach, da ist ja voll der schöne Vulkan mit See oben drin und das sind dann Momente, die bleiben dann schon auch hängen.
Ja, das sind dann so Wow-Momente, wo man dann sagt, boah, die Natur, die,
genau.
Ist einfach faszinierend.
Ja, genau.
Für dich sind ja Wettbewerbe im Prinzip Urlaub in Anführungsstrichen, aber es ist ja doch auch stressig, also so eine ganze Woche Wettbewerb kann auch ganz schön anstrengend sein. Wie sorgst du denn für ausreichend psychische und physische Erholung?
Es geht eigentlich ganz gut. Der Wettbewerb ist für mich schon mein Ausgleich. Ich wollte vor 7, 8 Jahre wollte ich mal mit dem Fluglehrer anfangen und dann wurde mir bewusst, okay, wenn ich den Schritt gehe, dann habe ich das Gleitschirmfliegen immer um mich rum und so habe ich jetzt meine normale Arbeit, der ich nachgehen kann und dann kann ich mich aufs Gleitschirmfliegen freuen und wenn ich dann 2 Wochen Wettbewerb geflogen bin, dann kann ich mich auch wieder auf die Arbeit freuen. Und deshalb ist das, finde ich, ein ganz guter Ausgleich. Und ich gehe nicht in die eine Extreme, aber auch nicht in die andere Extreme.
Das ist dann so die Balance, Lebensbalance irgendwo.
Ja, genau.
Gibt es irgendetwas, was du vom Fliegen für dich, fürs normale Leben, in Anführungsstrichen, gelernt hast?
Sicherlich viel, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich die so aus dem Stegreif aufzählen kann. Das ist sicherlich der Wettbewerbsgedanke, den man immer mit sich trägt. Gerade auch im Job gibt es die eine oder andere Situation, wo man sich durchsetzen muss. Wo man auch auf sich alleine gestellt ist. Das gibt's immer wieder mal. Aber ich denke, das Wettkampffliegen, dadurch, dass ich aus Fliege von klein auf schon mache, formt es einen. Und ich wüsste jetzt nicht, was ich dann für eine Person wäre ohne Gleitschirmfliege. Bestimmt eine ganz andere. Aber das weiß man jetzt nicht.
Genau. Also du könntest dir kein Leben ohne das Fliegen vorstellen.
Nee, deswegen mache ich es ja auch.
Ja. Gab es schon mal Situationen, wo du vielleicht das Fliegen angezweifelt hast, wo du dann gesagt hast, ist es jetzt wirklich noch das Richtige für mich? Und falls ja, wie bist du da wieder rausgekommen aus diesem Loch und hast dann doch wieder die Freude am Fliegen für dich entdeckt?
Das gibt es immer wieder. Das ist und bleibt eine Extremsportart. Mir hatte jetzt ja auch erst wieder einen tragischen Todesfall. Ich bin jetzt seitdem auch nicht zum Fliegen gekommen. Ich bin da eher so die Person, die das im Stille verarbeitet. Aber ich freue mich auch nächstes Mal wieder aufs Fliegen. Mhm. Es gibt's überall beim Motorradfahren, egal wo, Menschen kommen und gehen. Ja. Und es ist einfach ein Freiheitsgefühl, was es eingibt.
Ja, ich glaube, das ist auch was keine andere Sportart einem geben kann. So dieses, wie du sagst, frei fliegen über die Landschaften, über die Berge, über Vulkane. Das ist ja was ganz Besonderes.
Genau.
Und das ist schon ein Privileg, was wir haben.
Genau.
Ja. Was sind denn so deine Ziele für dieses Jahr?
2023 dann.
Für 2023, ja?
Ja, also mein Ziel ist ja immer, ich schaue in den PwC-Kalender rein und hoffe dann auf ein neues Land, dass ich dahin reisen kann. Aber jetzt speziell, dass ich jetzt irgendeine Platzierung erreichen will oder sonst irgendwo, setze ich mir nicht. Einfach, weil ich die Freude daran halten möchte. Und ich auch deswegen zu den Wettbewerben gehe, dass ich in ein neues Land reisen kann, dass ich mit Freunden unterwegs bin. Und eine gute Platzierung ist dann die Kirsche auf der Torte.
So das on top.
Genau.
Ja, sehr schön.
Das ist ein Wettbewerb, da will natürlich jeder immer gut sein. Ich möchte da jetzt auch nicht schlecht irgendwo dann beim Wettbewerb wieder zurückkommen. Klar gibt es die Situation auch. Dann ist man auch enttäuscht. Aber ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt sage, ich muss da in die Top 10 fliegen und ich bin dann 15., dann bin ich eher enttäuscht, wie wenn ich sage, okay, ich will irgendwo vorne mitfliegen und dann ist 15. für mich auch vorne mitfliegen.
Also wenn du dann mal enttäuscht bist, ich weiß nicht, ob du das schon mal dann richtig erlebt hast, wie gehst du dann damit um? Siehst du das dann als Lernerfahrung oder wie gelingt es dir dann wieder positiv nach vorne zu schauen?
Das ist, da versuche ich dann wieder den Lerneffekt draus zu holen und sage, okay, der Fehler hat müssen passieren oder der schlechte Wettbewerb hat müssen passieren, einfach um wieder weiterzulernen. Mhm. Und beim nächster Wettbewerb sieht es dann wieder anders aus. Und egal welchen Pilot man kennt, es gibt ganz, ganz, ganz wenige Pilote, die eigentlich immer vorne mit dabei fliegen. Auch ein Honorar hat mal ein schlechter Wettbewerb, wo er dann 100. wird.
Ja.
Egal wie. Da einfach den Wettbewerb abhake und der nächste kommt dann wieder.
Genau, das ist eine schöne Einstellung. Welchen Tipp könntest du den Anfängern geben, die einfach mal gerne vielleicht Aggro oder Streckenfliegen oder Wettbewerbsfliegen möchten und vielleicht noch gar nicht wissen, in welche Richtung sie so richtig gehen wollen? Welchen Tipp könntest du so einem Anfänger geben?
Einfach mal schaue, da gibt es inzwischen gibt's ja viele Plattformen, egal auf Instagram, wenn jemand Aggroflieger möchte, mal den Aggroflieger schreiben, die sind eigentlich immer offen. Die bietet Kurse an, Sicherheitstrainings, egal was. Beim Streckenfliegen haben wir jetzt dieses Jahr wieder 2 Newcomer-Challenge geplant und auch eine Junior-Challenge wieder in Tolmin. Also wer da dann Interesse hat am Strecke und auch Wettkampffliegen, der darf sich da gern anmelden. Das kann ich auch immer nur empfehlen. Ich habe das Gleiche gemacht und das hat mich immer weitergebracht. Mhm. Und ich will dieses Jahr jetzt auch eine Junior Challenge noch mitfliegen. Das ist mein letztes Mal, wo ich noch darf.
Ah, okay.
Genau, das. Ja, ob ich dann in der Wertung mitfliege, schauen wir mal. Mhm. Aber das war eigentlich auch immer noch so ein Ziel von mir, noch mal einmal in der Newcomer oder in der Junior Challenge dann mitzufliegen.
Okay. Weil wird das vielleicht ein bisschen frustrierend für die anderen sein. Oder sie können von dir viel lernen, wer weiß.
Wer weiß.
Du warst ja auch schon mal Betreuer bei der Newcomer Challenge, glaube ich. Bist du da dieses Jahr auch als Betreuer mit dabei?
Ist mal geplant, ja.
Mhm. Okay. Ja. Sehr gut. Ja, gibt es noch irgendwas, was du vielleicht gerne Piloten mitgeben möchtest oder was du gerne noch sagen möchtest? Was dir wichtig wäre?
Immer sicher fliegen.
Immer sicher fliegen.
Ja.
Ja, ist doch schön. Immer sicher fliegen und Spaß dabei haben.
Ja, genau. Nein, auch wenn es geht, immer mit jemandem anderen fliegen. Mhm. Einfach, wenn jemand dabei ist, dann die Freude teilt sich einfacher, wenn man dann zu zweit unterwegs ist.
Ja, das ist richtig. Dann hat man auch hinterher was, worüber man reden kann, sich austauschen kann. Ja.
Ja.
Sehr schön. Ja, dann vielen Dank, Philipp, für das interessante Gespräch und für die vielen Tipps, die du mir gegeben hast. Dann werde ich gleich mal schauen, wo ich auch so einen Aufsatz für die Brille herbekomme.
Ja. Genau. Ich kann dir einen Link schicken.
Ja, bitte.
Auch von meiner Seite vielen Dank. Hat mir Spaß gemacht.
Sehr gut. Dankeschön. Ciao.
Bis dann. Ciao.
Wie hat dir das Interview mit Philipp gefallen? Welcher Tipp war für dich besonders hilfreich? Vielleicht ist auch noch eine Frage offen geblieben. Dann schreib das doch gerne in die Kommentare. Und ich werde versuchen, vielleicht noch mal ein zweites Interview mit Philipp zu bekommen. Oder vielleicht kann auch ein anderer Pilot die Frage beantworten. Vielleicht gibt es auch einen Pilot oder eine Pilotin, die du gerne mal im Interview haben möchtest. Dann hinterlass das doch gerne auch in den Kommentaren. Ich wünsche dir viel Aufwind in allen Lebensbereichen und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Bis dann, ciao!